Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
For the past 24 hours, I have had the best. I don't think I've slept, to be honest.
Hannes, ich spreche kein Ausländisch.
Ja, Jungs, ein bisschen auf Englisch, auf unser internationales Publikum. Von wem kommt das Zitat und in welchem Zusammenhang?
Jack fucking Grealish, der Chef.
Noah, ich liebe dich, Noah, danke dir.
Nee, aber
ich hätte auch gewusst.
Wirklich, ich habe auf Twitter so die Seite abonniert, Drunk Jack Grealish, und werde damit gerade voll gespammt. Ich weiß gar nicht, woher diese ganzen Videos kommen von dem Kerl. Aber es ist wirklich, der lebt einfach sein bestes Leben und es ist einfach komplett relatable, wie er da einfach so chillt. Geil, Alter, geiler Kerl. Einfach auch mal wieder.
Habt ihr das Bild gesehen, wo Kyle Walker und irgendein anderer ihn wirklich einfach hart stützen müssen, weil er gar nichts mehr kann?
Ja, also ich meine, wir müssen ihm schon Props geben. Er ist ja von Istanbul nach Manchester, hat in Manchester kurz gechillt, hat einen Charterflieger genommen, ist auf Ibiza, hat in Ibiza ein paar Stunden gefeiert, wurde dann von Kyle Walker und einem anderen Dude gestützt in den Flieger, um nach Manchester für die Parade. Also Jack Grealish hat wirklich alles getrunken, was es zu trinken gibt. Er ist ja sowieso schon als Party-Beast bekannt unter den ganzen Fußballspielern. Er hat ja auch letztes Jahr, nachdem sie die Premier League gewonnen haben, sagenumwobene 200.000 Euro ausgegeben bei einer Party, wo er 116 Champagnerflaschen gekauft hat. Und jetzt haben die halt das Triple geholt. Deswegen ist dementsprechend auch die Feierlichkeiten von Jack Grealish so, aber die Videos sind wirklich 10 von 10. Also, dass der Typ von... Er sieht doch recht fit aus. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich 3 Stunden richtig trinke, bin ich danach richtig kaputt. Aber er trinkt seit 24 Stunden und sieht aus wie, also als ob er gar nichts gemacht hätte.
Vorbild für dich, Hannes.
Er hat ja auch in irgendeinem Interview mal gesagt, er geht auch ab und zu mal ein Trinken mit seinen Freunden und das will er sicher halten. Und deshalb, also vielleicht hat er einfach eine trainiertere Leber als du, Hannes.
Es gab ihm mal auch das große Problem, als er noch in der Akademie war von Aston Villa, hatte ein richtig wichtiges Spiel nicht bestreiten können, weil er am Tag davor sich so einen reingebechert hat, dass er aus Versehen in den Zug gestiegen ist und nach Manchester gefahren und dann um 9 Uhr morgens nicht spielen konnte. Und dann, also die Geschichte meint, in der Geschichte heißt es, er hat einen Coach angerufen, hat gesagt, Coach, ich komme nicht. Hat er gesagt, ja, was ist los? Ja, ich bin in Manchester.
Stark. Ja, bevor wir jetzt eigentlich hier, also erstmal starkes Zitat, Hannes. Wir versuchen jetzt wieder natürlich die Tradition einzuhalten, mit einem Zitat in die Folgen zu starten. Danke an dich, Hannes, dass du heute eins mitgebracht hast. Bevor wir jetzt zum Champions League-Finale kommen und somit auch zum Grund, wie es überhaupt zu diesem Zitat gekommen ist, will ich natürlich die obligatorische Frage, wie jede Woche, an euch zwei: Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Wie ist das Leben in Konstanz und in Washington?
Gut. Ja, es ist immer noch ziemlich warm, sommerlich. Ich komme gerade direkt vom Kicken, also ich bin richtig hyped. Ich habe eigentlich gerade vom Ball am Fuß den Ball in den Kopf und jetzt in den Mund und raus mit allen Zitaten und Sachen, wenn ihr den Übergang verstanden habt.
Ich glaub, was nimmst du in den Mund?
Also im Prinzip, egal, vergessen wir es. Nochmal von vorne, ich komme wirklich tatsächlich von der Uniliga gerade, haben leider nicht gewonnen in dem Spiel, aber ja.
Hannes, weißt du, was mir Brian gerade schon erzählt hat, ganz schambehaftet?
Ja, ich komme gerade von der Uniliga und ja, es muss natürlich wieder passieren. Ja, ich bin halt wieder ausgerastet, gell?
Ja, wir haben es ja schon oft mal angesprochen. Noah ist, wenn er ausrastet, ein extrem uncooler Mit- und Gegenspieler. Da macht es gar keinen Bock
mehr. Er behauptet, er wurde unfair gefoult. Ich behaupte, er hat einfach wieder den Ball abgespielt, als er alleine vor dem Tor stand.
Was heißt, er wurde unfair gefoult? Ich kenne niemanden, der fair gefoult wird.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich gebessert. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich ihn noch als Hurensohn beschimpft. Aber jetzt war es zum Glück nur noch, lass mich doch in Ruhe.
Schlimm. Noah, Junge, vergreifst du dich aber im Ton, Junge.
Ja, es ist, glaube ich, eher der Ton. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wie ihr bei euch, aber bei mir ist es wirklich diese Emotionalität. Wenn ich weiß, ich bin durch und dann werde ich auch noch so rüde an meiner Hose festgehalten, dann kriege ich da einfach, aber egal. Auf jeden Fall, dementsprechend bin ich alive und gebe weiter an Hannes.
Ja, ich muss ein bisschen lachen. bei mir geht's eigentlich auch ganz gut. Was haben wir in der letzten Aufnahme gemacht? War das am Samstag oder am Sonntag? Samstag, oder?
Samstag, vor dem Champions League-Finale.
Genau. Ich bin am Sonntag nach Baltimore gefahren, War richtig cool. Eine Stadt, die ich allen empfehle. Hier eine Stunde nördlich von DC. Aber ansonsten geht es mir ganz gut. Von der Arbeit her läuft es gut. Ich kann endlich wieder in der Mittagspause aufnehmen. Ich bin im Büro und kann die Stunde dem Podcast widmen. Bin gespannt auf die Folge. Wir haben echt viel gequatscht im Vorfeld zu dieser Folge. Deswegen habe ich richtig Bock. Und Noah, du sagst gerade, ihr habt nicht gewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass du immer noch unter demselben Namen aufspielst wie wir drei damals zusammen. Die Mannschaft war zwar cool und war witzig, aber wir können wirklich von uns nicht behaupten, dass wir guten Fußball gespielt haben.
Deswegen wir waren die Besten.
Also wir waren ja Abstand die Besten, aber wir hatten mehr Spaß als das, was wir Erfolg hatten.
Ja, safe. Und ohne das Team gäbe es ja uns als Freundschaft, glaube ich, jetzt nicht so, wie auch immer. Das ist allein schon wichtig. Und es ist auch jetzt die Qualität. Wir sind jetzt in der Zwischenrunde und da ist die Qualität einfach auch nochmal höher. Ne? Also das ist einfach schwieriger. Wir waren ja selber da und haben es ja gemerkt. Naja, aber auf jeden Fall geile Sache. Und Walle, jetzt komm, sag mal, wie geht's dir denn?
Ja, ich wollte gerade sagen, danke, dass mich auch jemand fragt, wie es mir geht. Danke, Brian, an dieser Stelle, dass du auch an mich denkst. Mir geht's sehr gut, freue mich. Wir haben sehr schönes Wetter in Berlin, kann mich nicht beschweren. Ich habe frohe Kundschaft nach Wochen, ich würde sagen monatelanger Suche nach einem lokalen Fußballverein, der einen Platz für mich hat in seinem Herzen, bin ich fündig geworden und ich darf nächste Woche zu einem Probetraining erscheinen bei Viktoria Mitte.
Oh, geil. Stark. Geil.
Glückwunsch. Tatsächlich Sportplatz nur, in Anführungszeichen, nur 40 Minuten entfernt von mir. Bockstark, Berliner Ausmaße. Aber gut, was man nicht alles macht. Ich freue mich, ich habe mal wieder richtig Bock. Habe festgestellt, ich sollte vielleicht mal joggen gehen am Wochenende, mal gucken, was ich überhaupt konditionell noch so kann. Und am Ball, den habe ich halt auch seit September nicht mehr berührt. Das kann auch eher ein Krampf werden. Aber ich habe Bock. Und vor allem habe ich auch Bock auf diese Folge. Brian, du wolltest noch was sagen, bitte gerne.
Ach so, ja, ich habe ja auch selber jetzt wieder gemerkt, als ich in Berlin habe ich ja auch gar nicht gespielt und jetzt wieder hier selbst, sei es das Kicken auch unter der Woche so mit Freunden. Es macht einfach Bock, es ist geil draußen zu sein und gerade erst recht im Verein, wo es dann sowieso nochmal die Motivation unter den Spielern auch nochmal, finde ich, immer hoch ist und dadurch so eine gewisse Professionalität da ist. Das macht schon Spaß, mir gibt es auf jeden Fall extrem viel.
Ja, deshalb war ich jetzt auch wirklich lange auf der Suche, weil ich es jetzt auch echt nach der Zeit jetzt wirklich gemerkt habe, dass mir das wirklich ernsthaft, also mir fehlt es halt einfach, gell? Also einerseits, dass einfach mit anderen Leuten mal rumhängen, in eine andere Bubble mal wieder reinkommen, andererseits aber auch draußen Sport zu machen. Also Fitnessstudios ist aller Ehren wert und so, aber es erfüllt einen nicht mal annähernd so, wie wenn man wirklich auf einem Sportplatz alles gibt. Aber was mich natürlich auch sehr erfüllt, ist die heutige Folge, denn wir haben eine kleine Spezialfolge für euch vorbereitet. Bevor wir allerdings zum Thema kommen, würde ich sagen, arbeiten wir erstmal das Champions League-Finale ab. Und bevor wir das machen, würde ich sagen, erstmal Musik bitte. Ja, wir haben ja letzten Samstag aufgenommen, direkt vor dem Champions League-Finale. Wir haben es, glaube ich, alle drei danach gesehen. Zwei von uns waren sportlich von dem Finale etwas enttäuscht. Einer von uns ist hellauf begeistert. Ich würde sagen, wir lassen mal den starten, der hellauf begeistert ist. Brian, leg los.
Ja, hellauf begeistert würde ich nicht sagen. Aber ich fand es jetzt kein so langweiliges Spiel, wie ihr gemeint habt. Ich fand es, also ich meine, klar, es ist im Finale, war ja klar, dass es jetzt nicht wahnsinnig unterhaltsam wird, was Tore angeht. Aber ich fand erstens überraschend, wie lange Inter Mailand durchgehalten hat und damit auch das Spiel Spannung hatte. So, also es war relativ offen und ich fand jetzt auch nicht, dass Manchester City dermaßen dominiert hat, wie sonst vielleicht auch gegen Real oder so. Und des Weiteren waren gerade eben die letzten 10 Minuten und so ist es ja fast bei jedem Fußballspiel, muss man ehrlicherweise sagen, super geil spannend und es war wirklich echt so, ich stand am Ende so, das kann jetzt nicht wahr sein, dass die da das Ding noch verhauen, weil die hatten ja echt noch einige gute Chancen und ja, man muss sagen, Lukaku halt, ne? Die Dinger, die müsste halt machen. Ist halt echt bitter. Es tat mir schon leid, auch eben für Inter, die wirklich gut gekämpft hatten und sich das eigentlich, also man muss sagen, finde ich, das Unentschieden verdient hätten, so nach der 90 Minuten. Und ja, es war jetzt nicht das Spiel des Jahrhunderts und am Ende, dadurch, dass Man City gewonnen hat, war es mir dann am Ende auch egal. So, das habe ich dann hingenommen, aber ja, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm.
Ja, ich glaube, ich war so wie Walle sportlich jetzt nicht begeistert von dem Endspiel, deswegen war ich sehr auf deine Erklärung gespannt, Noah. Denn als ich in der Gruppe geschrieben habe von uns dreien, das ist unfassbar langweilig, ich meinst du, hä? Aber ja, also ich verstehe es. Natürlich ist ein Endspiel niemals interessant, wenn wir jetzt auf die letzten vier Champions League-Finale zurückblicken. Die vier sind 1-0 ausgegangen, aber es war schon ein Unterschied. Als Bayern gegen PSG gespielt hat, war das ein offener Schlagabtausch, als letztes Jahr Liverpool gegen Real Madrid gespielt hat, hat wirklich Courtois viele safe Dinge von Liverpool rausgefischt. Das waren auf jeden Fall interessantere Spiele, aber wie du sagst, Inter Mailand hat ultra lang hinten gut gestanden, auch ein paar Tormöglichkeiten sich erarbeitet. Das gebe ich dir auf jeden Fall. Die letzten 10 Minuten waren extrem interessant. Aber da hat halt Inter Mailand alles nach vorne geworfen. Da haben die mit offenem Visier gespielt. Dass Lukaku aus 2 Meter Distanz es nicht schafft, den Ball reinzuköpfen, spricht nicht für ihn. Und dass er dann auch die eine Chance vereitelt hat, indem er vor dem Ball stand, der aufs Tor geköpft wurde, spricht auch nicht für ihn. Aber ich habe noch nie viel von Romelu Lukaku gehalten. Ich muss aber sehr an euch denken, Jungs. Natürlich wisst ihr das noch. Letztes Jahr haben wir das Champions-League-Finale alle zusammen in München geschaut, als wir Valle und Marius besucht haben. Das war auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht als dieses Jahr. Nicht nur vom Spiel, sondern auch natürlich von der Begleitung her.
Ich glaube eher, dass es an dem einen oder anderen Münchner Kaltgetränk lag, dass das Spiel etwas mehr Spaß gemacht hat. Aber ich gebe dir da vollkommen recht, Hannes. Also das Spiel, mich wundert es einerseits, dass du dich noch dran erinnerst an das Spiel, wenn ich so überlege, wenn ich mich so daran erinnere, wie es dir so ging an dem Abend. Aber
kurz, mir ging es bis, wann war das Spiel zu Ende? Irgendwann. Nee, das war nicht derselbe Abend.
Doch, das war dasselbe Abend.
Ja. Nee, bei mir, ich wurde, ganz kurz für unsere Hörerschaft, ich wurde von einem guten Kumpel von uns reingelegt, der die ganze Zeit um einiges weniger getrunken hat und plötzlich meinte, er kann mehr trinken als ich. Bei mir waren schon alle Alarmglocken an, deswegen habe ich gemeint, no, ich trinke mehr als du. Und ja, ich hatte einiges mehr Vorsprung und dementsprechend ging es mir am nächsten Tag auf der Flixbusfahrt.
Ja, das war stark. Aber auf jeden Fall war auch das Champions League-Finale, muss ich dir vollkommen recht geben, Hannes, letztes Jahr war um Längen interessanter. Also das war dieses Jahr wirklich ziemlich langweilig, muss ich sagen, bis das Tor gefallen ist für City, weil Inter dann richtig angefangen hat mitzuspielen. Und vielleicht hätten sie das von Anfang an machen sollen, richtig mitspielen. Also dann wäre da vielleicht, hätten sie dann eher eine Chance gehabt. Andererseits auch noch ein Punkt, den ich auch noch sagen wollte, schnell. Robin Gosens, finde ich, hat meiner Meinung nach einen Riesenunterschied gemacht. Mit der Einwechslung kam viel mehr Schwung über außen und auch wirklich viele, viele gefährliche Flanken rein. Hat ja auch extrem gut vorbereitet, die Chance von Lukaku. Das war noch der Punkt. Und was ich auch noch, also zwei Dinge, die ich eigentlich noch abschließend sagen will, ist, mir tut es wirklich, wirklich, wirklich leid für Kevin De Bruyne, der zum zweiten Mal nach 2021 verletzten Champions League-Finale verlassen muss, weil er halt wirklich eigentlich einen der größten Anteile wahrscheinlich daran hat, dass die Mannschaft sportlich da steht, wo sie eben steht. Und mich hat es sehr gefreut für Ilkay Gündogan, ein Spieler, den man immer wieder vergisst in Deutschland, der kein sehr gutes Standing hat, auch in Deutschland, auch in der Nationalmannschaft, aber eigentlich auch, finde ich, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und bei City auch eine krasse Rolle hat, bei dem der Vertrag dieses Jahr tatsächlich ausläuft, wo die Frage ist, wo geht er hin? Aber City hält ja nicht so gern Spieler, die über 30 sind, bekommen wir meistens immer nur so ein Jahresverträge vorgelegt. Aber mich hat es für Ilkay Gündogan auch vor dem Hintergrund gefreut, weil es, glaube ich, seine Geburtsstadt war, oder nicht seine Geburtsstadt auf jeden Fall. Ich glaube, seine Familie kommt aus Istanbul und deshalb, coole Geschichte.
Wenn ich nicht falsch liege, ist Ilkay Gündogan in Gelsenkirchen geboren. Solltest du wissen als 04-Fan.
Ja, ich war mir da nicht mehr ganz sicher, ob er in Gelsenkirchen geboren ist tatsächlich oder ob er nicht da nur aufgewachsen ist.
Ja, ich meine, das ist generell Türke und dafür ist es halt, glaube ich, geil, in der de facto Hauptstadt des Landes dann irgendwie Champions-League-Sieger zu werden.
Ja, Gündogan ist auf dem Papier Halbtürke, genau. Er ist Deutscher. Ja, aber das, was du meinst, weil das finde ich richtig wichtig, denn ich meine, Gündogan hat bei uns in der deutschen Nationalmannschaft jetzt nie geglänzt und bei City hat er wirklich das FA Cup-Finale alleine entschieden, unter Anführungsstriche, weil er die 2 Tore geschossen hat und hat auch in dem entscheidenden Spiel gegen Everton am Ende der Saison 2 Buden gemacht und letztes Jahr hat er auch am letzten Spieltag 2 Tore geschossen. Also Gündogan hat bei Manchester City richtig ein High Standing, ist auch der Kapitän der Mannschaft und mich freut es auch für ihn, dass er jetzt die Wertschätzung bekommt, sei es auch im Ausland und nicht bei uns in Deutschland, aber die Wertschätzung bekommt, die er eigentlich verdient, denn eigentlich ist es ein extrem starker Spieler und hat es verdient, bei City die Kapitänsbinde zu tragen. Ja, und mich freut es, ich muss sagen, mich freut es echt für Jack Grealish. Jack Grealish wurde letztes Jahr extrem kritisiert, weil er für so viel Geld von Aston Villa rübergekommen ist, dann nicht so aufgeblüht ist, weil es in dem System Pep ein bisschen schwierig war, aber letztendlich hat er eine super starke Saison gespielt, versteht sich richtig gut mit der Mannschaft und mich freut es extrem für ihn, weil er ein absolut cooler Typ ist.
Ja, ich finde es auch bei Jack Grealish eben auch, glaube ich, deshalb findet man es auch so geil, dass da halt jemand aus seiner Rolle wieder rauskommt, diese ganzen Profispieler sind ja alles so mittlerweile sehr, sage ich mal, unnahbar geworden, sind halt sehr eben auch, was ihre Interviews angeht, sehr professionell, werden meistens von ihren Instagram-Accounts, sind meistens von irgendwelchen Medienteams betreut und so. Und da ist es, finde ich, total erfrischend, wenn mal ein Spieler aus dieser Rolle rauskommt und mal wirklich einfach auch sich freut, richtig. Ich finde das ja auch einfach geil, dass der so irgendwie dieser Birminghamer Junge da irgendwie aus ihm ein bisschen rauskommt, der halt so dieser klassische Engländer, der halt besoffen rumgeht und Scheiße labert. Ich weiß nicht, ob er die Insta-Story von ihm gesehen hat, wo er irgendwie sich drüber aufregt, dass seine Gucci-Bag angefasst wird. Also irgendwie herrlich halt. Macht schon Spaß. Und das ist, finde ich, auch interessant, gerade wenn man das jetzt mit PSG vergleicht. Man hat schon das Gefühl, ich will jetzt auch hier nicht zu sehr das Ganze loben, aber dass da schon mehr so ein Teamgeist zu spüren ist als bei dieser merkwürdigen Star-Truppe aus PSG. Und das habe ich heute auch gelesen, dass es schon auch mal nochmal vielleicht ein Denkzettel auch für PSG ist, wie man vielleicht die Champions League gewinnen kann.
Und ja, also nur da ein Punkt von mir dazu. Ich glaube, da ist natürlich auch ein entscheidender Unterschied, dass bei Manchester City jetzt, also korrigiert mich da auch, erschreckt hat, dass City eigentlich gar nicht. Würde ich eigentlich jetzt an dieser Stelle, ihr merkt, es ist heute alles etwas anders, an dieser Stelle schon nach 16 Minuten zu unserer Kategorie kommen, dem wöchentlichen.
16 Quiz ist er gekommen. Ne, 17.
Ja, es sind 6 Jahre.
Warum kommen wir heute jetzt schon zum wöchentlichen Quiz? Pardon? Das Quiz steht jetzt schon an, weil wir heute natürlich eine Kleinigkeit für euch vorbereitet haben. Und zwar steht die ganze Folge heute im Lichte eines großen Dreierkette VBH Saisonrückblicks. Und bevor wir auf diesen Saisonrückblick zukommen, möchte Brian uns dort thematisch hinführen mit einem kleinen Quiz zu dem Thema.
Nee, Achtung Kinder, ne? Gib fein Acht. Hab euch ein kleines Quiz wieder mal mitgebracht. Ist ja auch wieder länger her. Ist ein bisschen auch wieder eingeteilt in Kategorien. Erste Frage dreht sich direkt um die Champions League. Man City hat ja tatsächlich zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Aber es ist tatsächlich nicht ihr erster internationaler Titel. Und jetzt einfach mal wild guessing. Wann haben sie denn den ersten internationalen Titel gewonnen und was war es? Entweder A, 1970, B, 1984, C, 1967 oder D, 1988?
Boah, starke Frage, muss ich sagen. Ich glaube, Manchester City hat, wenn dann, also die haben nie den Landespokal der Pokalsieger gewonnen oder wie das Ding früher hieß. Ich glaube, die haben die UEFA League mal gewonnen. Und nämlich 1967 war eine Antwortmöglichkeit, oder?
Ja.
Ja, ich glaube 1967.
Was war die Antwort? Was war die Antwortmöglichkeit für Europapokal der Pokalsieger?
Gab's keine. Also er hat keine Antwortmöglichkeit.
Ich habe es nicht gesagt.
Also,
genau.
Ich glaube, ich hätte in der Vorberichterstattung mal was gehört, dass sie den Europapokal der Pokalsieger irgendwann mal gewonnen haben. Aber ich habe keine Ahnung mehr, welches Jahr das war.
Ja, das ist auch ein bisschen wild guessing, so klar. Aber ja, also was sagst du? Welches Jahr?
1988.
Tatsächlich 1970, deshalb haben wir es ganz nah dran. Aber ihr habt beide recht mit dem Pokalsieger, Pokal der Pokalsieger, oder wie ist es? Landespokal? Nee.
Europapokal der
Pokalsieger. Ja, genau, also ganz merkwürdige Bezeichnung. Auf jeden Fall den Vorgänger von der jetzigen Europa League, den haben sie tatsächlich damals gewonnen, aber die Champions League ist ihr erster internationaler Titel. Kommen wir direkt zur Bundesliga. Kleiner Rückblick. Bayern wurde am Ende Meister, das ist, glaube ich, allen klar. Oder auch nicht, ne? Mit der gleichen Punktzahl kann man auch nochmal streiten drüber. In dieser Saison standen allerdings noch 3 andere Mannschaften zeitweise auf dem ersten Platz. Wer kann denn die 3 Mannschaften noch nennen?
Ich glaube, Hannes und ich können sie beide nennen.
Ich fange mal an mit Union Berlin.
Dann sage ich Freiburg.
Und dann sage ich Borussia Dortmund.
Korrekt. Ja, ich fand das eigentlich interessant. Es sind eigentlich nur 4 Mannschaften. Es ist relativ, ich weiß gar nicht, wie der Schnitt jetzt tatsächlich ist, aber ja.
Also da muss man dazu sagen, so oft, wie wir über Union und Freiburg diese im Rahmen diesen Podcasts schon geredet haben, also wenn wir es jetzt nicht gewusst hätten, dass die schon mal auf dem Tabellenplatz 1 gestanden haben, wer denn sonst?
Freiburg tatsächlich nur ein Spieltag, Union sogar 7. Das finde ich bemerkenswert auf jeden Fall für so eine Mannschaft. Weitere Frage, dass Füllkrug und Nkunku Torschützenkönige wurden, weiß ja jeder. Jetzt aber die Frage, wer hat denn die meisten Vorlagen gegeben? War es A, Kolo Muani, B, Thomas Müller, C, Rafael Guerrero oder D, Florian Kainz?
Ah, ich glaube, Guerrero und Müller wüsste ich. Ich glaube, es ist Florian Kainz.
Nee. Ich glaube, es ist Müller.
Liegt beide falsch. Es ist tatsächlich Guerrero mit 12 Vorlagen. Kolo hat 11, Müller nur 8 und Kainz hat 10. Also, ja, auch bemerkenswert eigentlich. Guter Spieler auf jeden Fall gewesen. So, jetzt haben wir so ein bisschen die Statistiken abgefrühstückt. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in den Stoff rein. Und ich habe mir so ein bisschen für den Saisonrückblick mir überlegt, was will ich euch fragen und was hat mich so richtig beschäftigt. Und wir reden ja schon viel über die Stars. Und jetzt wollte ich mal über die Stars reden, die auf andere Weise aufgefallen sind, über die Goats of the Season. Und zwar Kvaradona, Kvaratskhelia, über den haben wir ja auch schon einige Male geredet. Auf jeden Fall auch einer der Spieler der Saison, die beeindruckend gespielt haben, mit Napoli Meister wurden und damit einer der Legenden. Der hat aber seine Wurzeln ja eigentlich in Osteuropa, in Georgien, und hat auch zeitweise bei Lok Moskau gespielt. Und da interessiert mich jetzt von euch, für welche Bundesliga-Legende er bei seinem Debüt eingewechselt wurde. Waren es A. Benedikt Höbeles, B. Jefferson Fafan, C. Emir Spahic oder D. Serdar Tasci?
Oh nee, also Benedikt Höwenes passt von der Position nicht. Fafan, glaube ich, ist früher da rausgegangen oder nicht.
2019.
Serdar Tasci passt von der Position auch nicht. Weißt du was, ich sag Jefferson Fafan. Ich sag Fafan.
Es war tatsächlich Jefferson Fafan 2019 gegen Anchi Machaskala. Serdar Tasci, by the way, hat bei Spartak Moskau gespielt. Ich habe ihn nur reingenommen, weil wir letzte Woche über ihn geredet haben und weil er so eine fucking Legende ist. Aber, also auf jeden Fall geil. Ich fände es auch irgendwie funny, dass der ausgerechnet für diese Schalke-Legende reingekommen ist. Und ich glaube, jeder Schalker-Jung hat mal ein T-Shirt von Jefferson Fafan gehabt. Kommen wir zum letzten Goat of the Season. Da habe ich jetzt keinen Spieler, sondern einen Trainer, und zwar José Mourinho, unseren Special One, der irgendwie Verlierer und doch Gewinner der vergangenen Saison ist, der ja diese Roma-Mannschaft, AS Roma, wieder mal zu Ruhm verhilft und der ja jetzt richtig knapp im Europa-League-Finale scheiterte. Und es war ja seine erste Liga im europäischen Finale, die er je hatte. Und jetzt interessiert mich aber eher was aufgrund seiner portugiesischen Herkunft. Unterstützt er immer noch, zumindest laut Wikipedia, einen einzigen portugiesischen Verein? Welcher ist es? A. Benfica Lissabon. B. Boavista Porto. C. Sporting Lissabon. Oder D. Vitória Setúbal.
Ich sage Vitória Setúbal, weil er aus Setúbal herkommt.
Ja, das sage ich auch. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil die anderen wären zu naheliegend.
Sehr gut, habt ihr richtig gemacht. Ich wollte mal, es ist natürlich Vorteil, wenn man weiß, dass er aus dieser Stadt kommt. In der Nähe eine Autostunde von Lissabon weg. Und ja, das war jetzt noch der Abschluss meines Saisonrückblicks-Quiz. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen, die ich auch mit Goat of the Season verbinde, und zwar mit Ilkay Gündogan. Was mich noch interessiert, wisst ihr denn, bei welchem Club er so richtig erfolgreich wurde? Also wo er so seinen Stern aufging?
Ja, beim Club.
Beim Club.
Genau. Ja. In welchem Club? Ja, beim Club.
Beim FCN.
Beim FCN.
Beim ersten FC Nürnberg.
Ich kann mich nämlich noch erinnern, ich weiß nicht, ich glaube, das war Saison 9, 10 oder so, also irgendwie die ersten zwei Bundesliga-Saisons von Nürnberg, als sie mit Freiburg aufgestiegen sind. Und es war auch irgendwie so ein Sportschau-Reportage, wie er noch sein Abi geschrieben hat und so. Also irgendwie schon irgendwie faszinierend, dass der das so geschafft hat. Also damals war er halt einfach nur das Talent, der Rising Star, und jetzt hat er irgendwie doch den Sprung geschafft. Und ich glaube, mit seinem Triple-Gewinn ist er jetzt nun endgültig die größte Nürnberger Legende, die es gibt.
Da ist jetzt natürlich die Frage, bleibt spannend, wie seine Zukunft aussieht. Also Arsenal ist ja hoch im Gespräch. Also darf man gespannt sein, ob er City tatsächlich verlässt jetzt nach dem Triple-Gewinn. Aber ein sehr, sehr starkes Quiz, Brian. Danke dir, das hat uns jetzt perfekt thematisch herangeführt an den zweiten Teil unserer Folge für heute. Den großen Dreierkette VBH-Saisonrückblick. Und zwar hatten wir uns verschiedene Kategorien für euch überlegt, über die wir uns Gedanken gemacht haben, wo jeder von uns seine Einschätzung dazu abgeben kann. Und zwar wollen wir euch unsere Enttäuschung der Saison vorstellen, unsere Überraschung der Saison, den Verlierer und den Gewinner der Saison und ganz zum Schluss dann, da bin ich am meisten gespannt, den jeweiligen Lieblingsmoment von uns aus dieser Saison. Und ich würde sagen, wir fangen zuallererst mal an mit der Kategorie Enttäuschung der Saison. Und mich würde jetzt da direkt mal interessieren, Hannes, Wer hat dich denn diese Saison so richtig enttäuscht?
Ja, ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und es gab einige Akteure in der Welt des Fußballs, die ich nennen könnte. Darunter, ihr wisst, ich bin kein großer Brazzo-Fan, Oliver Kahn, die gesamte Führungsetage des ersten FC Bayern, aber meine Enttäuschung der Saison, vor allem wegen dem Hype, der um ihn herum aufgebaut wurde, ist Sadio Mané. Sollte fälschlicherweise als Lewandowski-Nachfolger kommen und uns die ganzen Tore schenken, die uns Lewandowski über die letzten Jahre geschenkt hat, ist letztendlich nicht passiert. Wenn jetzt kein so großer Trubel um ihn herum gemacht wäre, dann wäre es vielleicht keine so große Enttäuschung, aber wir dachten, er ist halt der große Erlöser. Meine Enttäuschung der Saison ist aber nicht alleine, nicht nur er, sondern die Welt, also die Weltmeisterschaft ist ja auch Teil der Saison, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen ist mein zweiter Akteur innerhalb des Fußballs, der mich am meisten enttäuscht hat, Hansi Flick. Wir können über viele andere Faktoren sprechen, warum letztendlich die Nationalmannschaft in Katar nicht erfolgreich war, politische Sachen oder interne Mannschaftssachen, aber ich denke, es obliegt letztendlich dem Cheftrainer und es ist nun mal Hansi Flick, ob die Mannschaft jetzt erfolgreich ist oder nicht und wie er mit denen umgeht und wie er mit denen quatscht. Deswegen sind die zwei Akteure, die mich am meisten enttäuscht haben, Sadio Mané wegen seiner Leistung auf dem Platz und Hansi Flick wegen seiner Leistung neben dem Platz.
Ich habe mich tatsächlich schwer getan mit der Kategorie, weil irgendwie so enttäuscht, gerade mit der Saison jetzt, die Freiburg gespielt habe, habe ich jetzt auf andere Sachen nicht so geschaut, wo ich enttäuscht war. Und ich will jetzt auch keinen Freiburg-Spieler nennen, weil die Saison einfach zu gut war. Deshalb vielleicht auch ein bisschen überraschend, bei mir ist es der VfB Stuttgart, der aus zwei Faktoren, zum einen, dass diese Mannschaft eigentlich nicht, wir haben ja darüber gesprochen, nicht 16. sein kann, da ist sie einfach viel zu gut dafür. Und auf der anderen Seite, dass einfach trotz dem mittlerweile guten Fundament, das die Mannschaft hat, kein Trainer gefunden wird, der diese Mannschaft irgendwie gescheit führen kann und jetzt mit vier Trainern wieder in einer Saison rumhantiert wurde, wie zu den besten Zeiten des Abstiegs. Und das finde ich irgendwie, da hat man einfach nicht aus den vergangenen Fehlern gelernt. Gesundheit, Hannes. Es gibt auch die Funktion, das Mikrofon auszuschalten übrigens. Das habe ich vorhin auch gemacht.
Also, habt ihr das gehört? Klar.
Ja, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall, ich glaube auch aus Stuttgarter Sicht enttäuschend und ich hoffe mal, dass sie jetzt endlich mal drauf kommen, dass man mal einen Trainer vielleicht, der einigermaßen in Ordnung ist, länger als 4 Monate halten kann. Dementsprechend ist vielleicht auch Hoffnung da.
Ja, auch wirklich sehr gut getroffen. Ich glaube, vom VfB Stuttgart hatten nicht nur die Stuttgarter selbst, sondern ich glaube, ein Großteil von Fußball-Deutschland wirklich mehr erwartet diese Saison. Deshalb auch wirklich sehr, sehr treffliche Auswahl von dir, Brian. Dann bleibt nur noch ich übrig, was die Enttäuschung der Saison angeht. Und zwar habe ich mich auch für eine Mannschaft entschieden und zwar ist es bei mir, Hannes, was ist?
Also ich denke mir, dass deine es recht obvious ist, wer deine Enttäuschung der Saison ist.
Nee, es ist ja wirklich keine, also da verliere ich jetzt noch ein, zwei Sätze dazu, wenn du es jetzt schon so sagst. Schalke ist für mich das keine Enttäuschung, das ist sehr, sehr schade, aber man muss sagen, wir sind als Aufsteiger in die erste Liga gekommen mit einem Kader, der jetzt nicht wirklich gut aussah und man muss auch sagen, man hat doch relativ schnell gemerkt in der Hinrunde, dass wir da eben nicht mithalten können und deshalb, ich finde, da gibt es andere Mannschaften, die sportlicher eher enttäuscht haben, wo wir jetzt mal, da kommen wir jetzt nämlich dann zu meiner Enttäuschung der Saison, und zwar ist es Bayer Leverkusen, habe ich mitgebracht. Also ich weiß nicht, wie ihr zu der Mannschaft standet, aber ich fand, gerade nachdem sie letztes Jahr auf Platz 3 gelandet sind, muss man sagen, also sogar noch vor RB Leipzig, fände ich Platz 6 dieses Jahr gerade noch so für die Europa League qualifiziert, dann doch eher schwach, vor allem insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich alle Leistungsträger der letzten Saison halten konnten, insbesondere mit Wirtz und Schick. Da war aber dann das große Problem halt, dass Wirtz sich halt vor allem sehr früh in der Saison sehr schwer verletzt hat und Schick eigentlich eine eigene Enttäuschung der Saison ist. Nachdem er letztes Jahr noch 24 Tore geschossen hat, hat er dieses Jahr ganze 3 Tore geschossen. Dann hat man sich irgendwie ein bisschen einen Effekt oder einen Ersatz erhofft durch Hudson-Odoi. Ich weiß noch, Hannes, wir beide haben den ja live gesehen, damals bei der Hertha im Stadion und bis wir gecheckt haben, dass der überhaupt auf dem Platz steht, war er quasi schon wieder ausgewechselt. Also kam auch gar kein Effekt von dem, hat man sich wirklich auch mehr erhofft. Ja, genau, das Einzige, was man eben positiv dann noch abgewinnen konnte, war, dass die Mannschaft sich etwas gefangen hat gegen Ende und sogar im Conference League Halbfinale war und das eigentlich auch den Finaleinzug verdient gehabt hätte, meiner Meinung nach, und ich finde, dass wir mit Alonso auch wirklich einen guten Trainer haben. Und dann wollte ich eigentlich abschließen die Kategorie mit dem Eindruck, dass ich dachte, die Rückrunde von Leverkusen deutlich besser war als die Hinrunde. Jetzt habe ich aber mal genauer nachgeschaut und festgestellt, Leverkusen hat in der Hinrunde 24 Punkte geholt, in der Rückrunde 26 Punkte. Das heißt, so eine richtige Leistungssteigerung ist dann doch gar nicht zu sehen gegen Ende, auch wenn der Tabellenplatz das suggeriert. Deshalb bleibt dazu spannend zu sehen, was sich da dann nächstes Jahr entwickelt. Wird wahrscheinlich nicht zu halten sein. Ich meine, die Bayern sind dran und soweit ich weiß, Barca glaube ich auch.
Ja, weil du hast gesehen, dass sowohl bei mir wie auch bei Noah die Hände hochgegangen sind, als du meintest, dass Leverkusen die Enttäuschung der Saison für dich ist. Ich würde sagen, die ersten Spieltage auf jeden Fall, bis Xabi Alonso kam. Denn ich glaube, die große Leistungssteigerung gab es nicht in der Rückrunde im Vergleich zur Vorrunde, sondern im Vergleich mit und ohne Xabi Alonso. Und er kam ja schon zu Mitte der Hinrunde. Und da ging es bergauf. Also ich glaube, die ersten Spieltage waren sie wirklich teilweise im Tabellenkeller. Und danach ging es wirklich steil bergauf. Ich würde sagen, alles im Allen betrachtet, verstehe ich deine Entscheidung. Eine Mannschaft, die natürlich um die Champions League kämpfen sollte, also um den Champions League Einzug kämpfen sollte, dass die sich in den Trostpokal Conference League jetzt qualifiziert haben. Ja, wie gesagt, ich verstehe.
Europa League.
Sind sie Europa? Krass. Das habe ich jetzt, war mein Fehler, sorry. Und vor allem, dass sie in der Conference League bis ins Halbfinale gekommen sind. So extrem enttäuschend ist es jetzt für eine Mannschaft nicht, aber natürlich im Vergleich dazu, wie sie hätten sein können, verstehe ich deine Entscheidung, ja.
Ja, ich meinte das vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn man sich die Kaderstärke halt anschaut. Also Brian hat es auch immer wieder gesagt, wie entsetzt er darüber war, wie gut der Kader eigentlich vom Spielermaterial ist und dann spielerisch das eigentlich gar nicht auf den Platz bekommt. Und ich fand, sie hatten schon ihre Momente, aber dann ist es einfach immer wieder abgeflacht, wo ich dann einfach sage, Leverkusen habe ich deutlich weiter oben verordnet, wo dann jetzt eben halt Freiburg und Union stehen.
Ich wollte noch, also als du es gesagt hast, ich gehe jetzt auch nicht 100% mit, das ist für mich jetzt nicht eine enttäuschende Saison, dafür müsste es schlechter sein. Mir ist gerade noch eingefallen, was wirklich auch enttäuschend ist, auch angesichts des guten Spielermaterials, ist die Saison von Borussia Mönchengladbach. Also so eine mittelmäßige Saison, ohne Feuer, ohne gar nichts, das fand ich auch sehr überraschend, dass ist ja auch, also auch dass der Daniel Farke da auch, also der geht ja jetzt wieder direkt und also ganz mit so eine richtig mittelmäßige Saison, ist natürlich auch irgendwie enttäuschend gewesen.
Ja, das dachte ich auch erst. Ich wollte auch erst Gladbach nehmen, bis ich dann mal die Tabellensituation angeschaut habe und festgestellt habe, die sind letztes Jahr nicht weiter oben gelandet. Also die waren halt letztes Jahr auch schon eine mittelmäßige Mannschaft.
Aber das ist verwirrend, weil das sind wirklich, also das Spielerpotenzial ist ja wirklich Europa League, mindestens eigentlich. So mit Thüram und Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Luca Netz. Das ist ja nicht schlecht.
Ja, also. Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, es spricht auch ganz gut für die Qualität der Bundesliga beziehungsweise für die anderen Mannschaften, die dieses Jahr so gut gespielt haben. Denn ihr habt es gerade gesagt, Leverkusen hat eine Mannschaft, die gehört höher hin. Stuttgart hat eine Mannschaft, die enttäuscht hat. Gladbach hat eine Mannschaft, die etwas höher spielen könnte. Dann spricht es auch eigentlich schon für die zwei Mannschaften, von denen wir in diesem Podcast wirklich genug geredet haben, nämlich Freiburg und Union, dass die sich im Vergleich zu diesen eher besser besetzten Kadern durchgesetzt haben.
Ja, da noch kurz der Nachtrag. Tatsächlich, wie gesagt, wollte tatsächlich auch Gladbach als Enttäuschung der Saison nehmen, wenn man sich immer denkt, großer Traditionsverein, extrem gute Spieler eigentlich im Kader. Aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut, letztes Jahr Platz 10, dieses Jahr Platz 10. Das heißt, von der Enttäuschung darf man da dann eigentlich halt auch nicht wirklich reden. War es dann doch wieder zu erwarten eigentlich. Gut, dann wollen wir uns nicht zu lange hier mit der Rubrik Enttäuschung der Saison aufhalten. Kommen wir zu etwas Positiveren. Wobei, es muss ja nicht zwingend positiv gewesen sein, kommen wir zu den Überraschungen der Saison und da würde ich diesmal den Brian den Vortritt lassen.
Ja, ich habe da nur eine, also ich wollte eigentlich irgendwie Napolis Titel gewinnen nach 30 Jahren, aber das war dann irgendwie, das ist, finde ich, auch überraschend, auch gerade deswegen haben wir auch drüber gesprochen, dass die wichtigen Spieler wie Dries Mertens unter anderem in der letzten Saison schon gegangen sind, ne, und dass sie dann trotzdem den Titel holen, ist meiner Meinung nach schon überraschend, gerade mit den starken italienischen Mannschaften. Teilweise. Aber meine überraschende Saison ist tatsächlich Emre Can's Comeback auf der deutschen Fußballbühne. Der wirklich jahrelang, fand ich, Mittelmaß gespielt hat, auch bei Dortmund und oftmals verantwortlich war für unnötige Fouls, rote Karten, nicht irgendwie der Kettenhund war, den er sein sollte, glaube ich. Aber der diese Saison wirklich diese Mannschaft unter anderem teilweise getragen hat. Und der meiner Meinung nach auch wirklich mit zur EM muss in der Verfassung, weil ich glaube, der ist auch was Spieler, also was emotional und was Motivation angeht, schon kann ein wichtiger Spieler sein. Deshalb, das ist meine Überraschung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der nochmal so einschlägt.
Ja, ich finde es süß, wie Brian jetzt immer wieder in den letzten Folgen Emre Can gelobt hat, weil er doch dann zu Beginn des Podcasts immer auf ihm rumgehackt hat. So nach dem Motto, einer der schlechtesten Spieler, unverständlich, wie der Profifußballer sein kann. Deshalb, ja, doch, findest du gut, musst du dein Gewissen reinwaschen. Nee, ist auch okay.
Ja, ich habe irgendwie die Bedenken, dass es bei Norman an der Tür geklopft hat und ein paar Leute mit ihm quatschen wollen über Emre Can. Und dass er deswegen den jetzt in so hohen Tonen lobt. Ich würde nicht sagen, dass ich deine Entscheidung verstehe. Ich verstehe sie aber auch nicht. Ich muss auch gestehen, ich habe Emre Cans Entwicklung jetzt die letzten Jahre nicht so verfolgt. Die einzige Person, die immer wieder betont hat, dass er unterdurchschnittlich spielt, bist du nur. Deswegen denke ich, dass es voll fair ist, dass du ihn für dich entscheidest. Aber wie gesagt, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob Emre Can in den letzten drei Saisons besser oder schlechter war als jetzt die Saison.
Ja, ich schließe mich dazu 100% Hannes an. Ich kann da auch, dadurch, dass ich die Entwicklung nicht wirklich verfolgt habe, kann ich auch nicht wirklich sagen, okay, da gab es jetzt einen riesen Leistungssprung. Aber fair enough, jeder darf hier seine Wahl treffen, wie er möchte. Und Hannes, du bist jetzt als Nächster dran. Was hat dich überrascht diese Saison?
Ich habe bei der Enttäuschung der Saison ja Spieler und Trainer genommen. Dann bleibt mir bei der Überraschung der Saison eine Mannschaft übrig. Und ich habe drei Mannschaften mitgebracht, die mich sehr überrascht haben diese Saison, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie so weit kommen beziehungsweise so gut stehen in ihren jeweiligen Ligen. Nummer eins ist das Brighton. Die haben wirklich eine extrem starke Saison in der Premier League gespielt, haben viele große Teams gestört und für mich ein bisschen persönlich auch, also ich erwähne dir auch, weil es einen persönlichen Bezug zu denen hat, da spielen zwei ecuadorianische Spieler, einmal Moises Caicedo, der war schon mal Spieler der Woche, und Pervis Estupiñán, die spielen beide da, werden vom Publikum geliebt, und nee, Brighton, die waren ja am Anfang der Saison mit Potter extrem stark, dann wurde Potter abgekauft von Chelsea ist abgekackt, Brighton ist mit ihrem neuen italienischen Coach, den ich leider nicht mehr weiß, wie er heißt, bergauf gegangen. Also Brighton einmal, dann zweimal Newcastle. Wir haben über die schon ab und zu mal gequatscht. Die haben viel, viel, viel Geld jetzt bekommen, weil sie gekauft wurden mit Saudi-Geld. Sind aber nach über 15 Jahren wieder in die Champions League gekommen, haben Liverpool den Champions League-Platz weggenommen, ohne die ganz zu großen Stars zu kaufen, sondern sie haben eine gute Mannschaft zusammengebaut. Und ich denke, das ist ein Projekt, was wir verfolgen sollten. Und dann die dritte Mannschaft, die mich überrascht hat, von der ich nicht dachte, dass sie während der Weltmeisterschaft so weit kommen würde, ist Marokko. Marokko hat sehr gute Spieler. Marokko hat Spieler, die in Europa erfolgreich sind. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es ihnen gelingt, in dieser WM, wo die europäischen und südamerikanischen Mannschaften so stark waren, bis ins Halbfinale vorzudringen. Deswegen ist eigentlich Marokko meine große Überraschung der Saison.
Die Entlassung von Nagelsmann mitgebracht, das fand ich für mich den überraschendsten Moment während der ganzen Saison, weil das absolut nicht Bayern-like war. Und also wir haben das ja wirklich oft genug jetzt schon seziert, und letztendlich kann ich für mich als Fazit ziehen, das hat man einfach am wenigsten erwartet, das war am wenigsten Bayern-like und eigentlich halt auch eine der wahrscheinlich blödesten Entscheidungen der Vereinsgeschichte. Und vor allem möchte ich auch persönlich nochmal sagen, dass es mir halt auch wirklich leid tut für Nagelsmann, weil ich glaube, das ist halt auch einfach ein respektloser Umgang mit einem sehr, sehr jungen Trainer und sehr schade um das Projekt, das hätte entstehen können. Und ich weiß nicht, ob sich Bayern damit einen Gefallen getan hat. Ich weiß nicht, wie viel Vertrauen künftige Trainer haben in die Geschäftsführung, wenn man so mit Angestellten umgeht. Aber wir haben das Thema ja schon oft genug gesehen. Aber das ist auf jeden Fall meine Überraschung der Saison gewesen.
Stark, ja, versteh ich vollkommen. Als Bayern-Fan kann ich das sehr gut nachvollziehen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, und schauen wir mal, wie lange Tuchel jetzt bleibt.
Kommen wir zur nächsten Kategorie. Brian, jetzt darfst du wieder anfangen. Sag mir doch mal, wer war aus deiner Perspektive jetzt so wirklich so ein richtiger Verlierer der Saison?
Danke. Ja, da kann ich direkt den Übergang machen, und zwar zu tatsächlich zum Bayern München an sich, glaube ich, weil da ist einiges schiefgelaufen. Auch ich glaube, dass die Reputation, die sie noch hatten unter deutschen Fans, ist jetzt endgültig verloren mit ganz vielen Sachen, was sowohl die Entlassung von Nagelsmann angeht, als auch dann das mit Kahn und Bratzo, das irgendwie vor dem Saisonfinale bekannt zu geben, als auch der Umgang mit dem Torwarttrainer, als auch also generell dieses ganze FC Hollywood-Gedöns. Ich glaube, da hat der Verein relativ viel verloren. Mal schauen, ob er das wieder zurückkriegt. Weiterer Verlierer, auch international betrachtet, ist für mich total Juventus Turin. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben ja 10 Punkte Abzug bekommen wegen, ich weiß nicht, also auch, auf jeden Fall auch wieder irgendwie illegalem Gedöns. Sind jetzt letztlich 7. Platz, Conference League. Ich glaube, das ist nicht deren Anspruch. Bin auch froh, dass sie jetzt nicht die Europa League gewonnen haben. Ehrlich gesagt, wir haben ja in Freiburg dagegen die verloren. Aber das ist schon bitter für diesen Verein, weil da jetzt schwere Zeiten, glaube ich, da auf die zukommen. Mit auch vielen Spielern, die weggehen werden. Vlahovic, Di Maria. Und da wird man eine ungewisse Zukunft vor sich haben und vielleicht diesen Mailänder Fall erleben, wie jetzt schon auch mal AC teilweise hatte in den 10er Jahren. Und mein dritter Verlierer der Saison ist auf jeden Fall die Hertha. Auch hier, weil auch da eine ungewisse Zukunft vorne ist. Man weiß nicht, wie der neue Investor ist. Man weiß nicht, also die Lizenz wurde ja jetzt gesichert für die zweite Liga, aber ich gehe schwer davon aus, dass die Hertha nächste Saison wieder Bundesliga-reif ist. Dass es auch nochmal ein bisschen dauert, um sich von diesem ganzen Gedöns um den anderen Investor über Lars Windhorst hinwegzukommen und diesen ganzen Mauscheleien im Verein. Vielleicht ist Dardai tatsächlich da der Richtige, um da wieder nach vorne zu gehen.
Ja, stark. An die Hertha hatte ich eigentlich gar nicht gedacht, aber ja, die sind, was das angeht, was ihren Ansprüchen, eigenen Ansprüchen angeht, auf jeden Fall ein Verlierer der Saison. Aber die gute Nachricht in dem Ganzen ist, dass wir Union im Olympiastadion erleben können. Für mich und Walle. Noah, du kommst ab und zu dazu. Aber stark kann ich verstehen. Walle, du warst jetzt die zweimal als letztes dran. Willst du weitermachen und ich mache in der Kategorie als letztes?
Ja, tatsächlich wollte ich das auch gerade mal vorschlagen, dass wir ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Gedankenübertragung, das hast du stark gemacht. Das ist crazy. Transatlantische Gedankenübertragung. Verlierer der Saison. Ich konnte mich tatsächlich auch wieder nicht auf einen festlegen. Trainer hatte ich jetzt, Mannschaften hatte ich jetzt. Jetzt komme ich zu Spielern. Ich habe vorher schon angekündigt, Mané, sein Name ist heute schon gefallen. Für mich eindeutige Verlierer der Saison. Entschuldigung. Der kam mit extrem viel Vorschusslorbeeren, stand nach dem ersten Spiel für die Bayern direkt mit dem Megafon am Zaun bei den Ultras. Das fand ich wirklich lächerlich, total peinlich, auch eigentlich wirklich extrem peinlich für die Bayern-Ultras, weil normalerweise bei allen anderen Ultras-Gruppierungen kommen wirklich nur Vereinsikonen in die Kurve und dürfen auf den Zaun und das Megafon in die Hand nehmen. Deshalb eigentlich im Nachhinein betrachtet surreale Bilder, total verrückt, wenn man denkt, welche Richtung dann die Reise eingeschlagen hat. Am Ende des Tages sind es 38 Spiele, 12 Tore, bleibt einfach ein Transferflop. Und ich glaube, den meisten bleibt einfach nur im Gedächtnis, dass er Sané ein blaues Auge verpasst hat und er sich eigentlich sein sportliches Erbe damit kaputt gemacht hat. Was ich spannend fand, ich habe dann kurz mal recherchiert, was so seine Transferpläne sind für die Zukunft. Interessant fand ich, er hat Angebote aus der Wüste abgelehnt und hat vor, beim Bayern tatsächlich zu bleiben. Das sind so die aktuellen Transfergerüchte, dass er also das Projekt Bayern nochmal weiter begleiten will. Vielleicht erleben wir nächste Saison einen ganz anderen Sadio Mané, also beim FC Bayern. Ich muss sagen, ein bisschen zu wünschen wäre es ihm eigentlich schon, weil ich mochte den Spielertyp eigentlich immer sehr gern bei Liverpool und es wäre ein trauriges Ende um die Geschichte. Und dann noch ganz, ganz kurz, mein zweiter Verlierer der Saison ist Anthony Modest. Zum BVB gewechselt, 31 Spiele, 2 Tore, 1 davon gegen die Bayern gemacht. Gut, daran erinnern wir uns. Ansonsten ist es eigentlich wirklich eine schlechte Bilanz. Ich glaube, er hätte bei Köln deutlich mehr erreichen können, hätte auch der Mannschaft in Köln deutlich mehr gebracht. Und jetzt Transfer-Update, er wird wahrscheinlich nach Saudi-Arabien wechseln. Auch schade eigentlich um die Person und um den Spieler. Deshalb auch mein zweiter Verlierer der Saison.
Ja, beides absolut verständlich. Finde es witzig, dass du meinst, du kannst dich daran erinnern, wie Anthony Modest das 2-2 geschossen hat, denn du musstest ja das Spiel vorher verlassen. Noah und ich haben das in der vollgeknallten Magnetbar verfolgt. Das war auf jeden Fall ein extrem geiler Moment der Saison. War auch in meinem Contender für Lieblingsmoment der Saison, weil es einfach echt extrem stark war. Mein Verlierer der Saison, ganz klar, und es tut mir auch persönlich leid, ist Cristiano Ronaldo von Manchester United, wo eigentlich eine absolute Club-Ikone ist, rausgeekelt, beziehungsweise hat sich selber ins Abseits gestellt mit einem unfassbar unnötigen Interview, wurde dann während der WM von dem Coach auf die Bank verdonnert, hat einfach nur ein Elfmetertor geschossen, ist jetzt offiziell der erste Spieler, der in 5 Weltmeisterschaften getroffen hat, aber ja, auf jeden Fall enttäuschend. Bei den entscheidenden Spielen hat er nur die letzten 15 bis 20 Minuten gespielt. Ist jetzt in die Wüste gewechselt, hat es nicht geschafft, einen von den 3 Titeln zu holen, bei denen er mit Al-Nassr mitgespielt hat. Er bleibt jetzt da, sagen wir mal, er ist noch 1-2 Jahre Fußballprofi. Die Tage sind jetzt EM-Quali-Spiele gegen Bosnien und gegen Liechtenstein, glaube ich, also 2 richtige internationale Brocken. Hoffentlich haut er gegen die noch ein paar Buden rein. Aber ja, Cristiano Ronaldo ist auf jeden Fall mein Verlierer der Saison. Und meinen ein bisschen Teaser gegen Noah. Leipzig-Haters sind auch meine Verlierer der Saison, weil Leipzig mal wieder den Pokal geholt hat. Und ein recht okayen Autokorso dann in Leipzig hatte. Da waren viele, vor allem junge Fans unterwegs. Ich sag's euch, Jungs, in 10, 15 Jahren haben wir einige Kids von heute, die Leipzig-Fans sein werden. Viele Schalker wechseln rüber zu Leipzig, deswegen Leipzig-Haters sind auch ein bisschen meine Verlierer der Saison.
Also Entschuldigung, wie kommst du zu der Beobachtung, dass Schalke-Fans nach Leipzig wechseln?
Es gibt, das muss ich euch mal schicken, ich dachte eigentlich, du hattest es mir geschickt, eine Reportage von einem Fußballjournalist, der sitzt in einem Fanbus von Leipzig, die fahren nach Dortmund. Und da interviewt er wirklich so 5, 6 Leute und die sagen, ja, ich war früher Schalke-Fan, ja, ich war früher Schalke-Fan, ja, ich war früher Schalke-Fan. Und deswegen, da scheint es eine Tendenz zu geben.
Vielleicht klingt das erstmal abwegig, aber für mich ist eigentlich fast Julian Nagelsmann wiederum ein Gewinner der Saison, weil eindeutig gezeigt hat, dass der Effekt von seiner Entlassung Tendenz sehr negativ war. Und ich glaube, er jetzt gepusht zumindest sagen kann, oh, ohne mich lief es auf jeden Fall gar nicht. Und klar, es ist bitter, dass er nicht mal Meister werden konnte, nicht vielleicht sogar die Champions League holen konnte, was auch immer, nicht DFB-Pokal. Aber eigentlich ist er gestärkt raus und ist damit für mich ein Gewinner der Saison. Klar, weiterer Gewinner der Saison ist auf jeden Fall Erling Haaland. Ich meine, ist auf jeden Fall der Spieler, der diese Saison am meisten Impact hatte mit 51 Toren. In dieser ganzen Saison und vielleicht auch demnächst Ballon d'Or-Gewinner, also das ist natürlich auch klar. Und mein dritter Gewinner der Saison ist Union Berlin, weil das ist schon einfach faszinierend, wie die innerhalb von wenigen Jahren da von der Conference League bis hin zur Champions League gekommen sind und dementsprechend sind das meine drei Gewinner.
Ich finde es erstaunlich, ich glaube, Brian, hast du schon mal in einer Kategorie irgendwie nur einen mitgebracht?
Nee, aber ich meine...
Konntest du dich mal auf einen beschränken?
Nee, aber ich finde das auch, warum sollte man das tun? Es ist ja auch eine sehr vielseitige Saison gewesen und außerdem, die Kategorie sagt ja nicht, ob es mehr oder Einzahl ist.
Naja, also du hast auf jeden Fall, weißt du, es besteht ja die Gefahr, dass du uns dann unsere Gewinne auch raubst. Aber gut.
Außerdem habe ich VfB Stuttgart und Emre Can's Comeback gehabt.
Dann jetzt hören wir mal rein, ob wir eine Doppelung haben bei den Gewinnern der Saison. Hannes, wen hast du denn uns mitgebracht? Hast du wieder einen Blick ins internationale Fußballgeschäft gerichtet?
Ich habe den Blick natürlich wieder ins internationale Fußballgeschäft gerichtet und mein Gewinner der Saison stand hier bei mir auf dem Zettel, ich kann es euch zeigen, ist Erling Haaland. Weil ich ein großer Haaland-Kritiker bin. aber ja, wie du gesagt hast, Noah hat auf jeden Fall die Mannschaft zum Triple sehr verholfen. 51 Buden geschossen. Aber mein anderer Gewinner der Saison, der mir jetzt eingefallen ist, ist ein bisschen Messi. Weißt, also wir können es nicht bestreiten. Er hat mit dem Titelgewinn, also mit dem WM-Titelgewinn seine Fußballkarriere einfach, ja, gekrönt, könnte man sagen. Er hätte sie da auf dem Platz aufhören können und wir hätten es alle verstanden. Bei PSG läuft es jetzt überhaupt nicht gut, beziehungsweise lief es nicht gut, er ist ja jetzt gewechselt. Er hat jetzt nach der Saison auch seinen Abschied aus dem europäischen Top-Fußball verkündet, mit dem Wechsel nach Inter Miami. Aber ich denke, mit dem WM-Pokal und vor allem mit der WM, die er gespielt hat, also wir können uns da nichts vormachen, er hat die Mannschaft wirklich getragen und er hat die GOAT-Debatte ein bisschen für sich entschieden. Deswegen ist, auch wenn es mich schmerzt, Lionel Messi einer meiner Gewinner der Saison neben Erling Haaland.
Aber ist es nicht total spannend, ohne den WM-Titel wäre wahrscheinlich Messi eher in der Kategorie Verlierer der Saison, oder?
Absolut, komplett. Obwohl, wenn wir nur auf die Zahlen schauen, hatte er eine überdurchschnittlich gute Saison, wenn wir nur auf die Stats schauen. Also er hatte sowohl zweistellige Tore wie zweistellige Vorlagen. Eigentlich nicht schlecht für einen alternden Spieler. Aber die WM ist nun mal mitten in die Saison gefallen, deswegen können wir sie da nicht ausklammern. Und dementsprechend... Nein. Ja, nee, aber also klar, wenn es im Juli gewesen wäre, wäre es sogar noch eine andere Diskussion. Aber ich denke, dadurch, dass die WM halt mittendrin war und Messi, die so überragend gespielt hat, ist Lionel Messi einer meiner Gewinner der Saison.
Vor allem, ich finde es auch, also man muss ja auch einfach sagen, Lionel Messi ist größer als PSG. Der ist zu diesem Verein gegangen, um sich fit zu halten für diese WM und vielleicht irgendwie eine Chance auf die Champions League zu haben. Aber wenn man, glaube ich, ehrlich ist, war das für den eine reine Warmmach-Sache. Und ja, auch so wie PSG sich, finde ich, verhalten hat, diese Fans, die dann da den kritisieren, so, mein Gott, Digga, was ist denn das für ein Verhalten? Klar hat der jetzt nicht sich rum krass reingehauen, aber wann hat sich denn Messi mal krass in ein Spiel reingehauen? So. Das ist halt einfach der ist trotzdem genial und ich gönne es PSG geradezu, dass sie den verlieren.
Nee, deshalb auf jeden Fall vor dem Hintergrund des WM-Titels eine völlig berechtigte Wahl, Hannes, als Gewinner der Saison. Mein Gewinner der Saison, bin ich jetzt sehr erstaunlich, dass ihn niemand genannt hat, ist ein Stürmer auf ähnlichem Level wie Erling Haaland, und zwar Fülle, Niklas Füllkrug.
Ja,
also, ja, stimmt. Gibt es einen größeren Gewinner dieser Saison als Niklas Füllkrug? Also unglaublich. Ich habe noch mal die Stats-Schützenkönig geworden, zusammen mit Nkunku. Ich glaube, 17 Tore haben sie geschossen. 2009 dann eben nur 6 Tore geschossen, abgestiegen, dann 19 Tore in der zweiten Liga aufgestiegen und dann eben auch in den WM-Kader berufen worden und hat auch wieder ein starkes Interview gegen das Decatur-Transfer, ein positives Argument für ihn sein könnte, in Bremen zu bleiben. Wäre auf jeden Fall sehr cool.
Ja, nee, starke Wahl, weil ich muss sagen, Füllkrug hatte ich gar nicht bedacht, aber nee, wenn man sich das anschaut, dass er Torschützenkönig wurde, bei der WM ein Hammer-Tor gegen Spanien geschossen hat, wo er den humorvoll unter die Latte gedonnert hat. Hast auf jeden Fall recht. Humorlos. Das mit den deutschen Sprüchen kriege ich irgendwann mal noch drauf. Das ist learning by doing.
Ja. Sei dir verziehen, Hannes.
Danke.
Stark, stark, stark. Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie unseres großen Dreierkette VBHs, Saisonrückblick. Und ich bin jetzt wirklich, wirklich gespannt und bin wirklich interessiert, was eure Lieblingsmomente denn in dieser Saison waren. Und ich habe so einen Verdacht bei Brian, deshalb würde ich ihn auch direkt mal anfangen lassen.
Ich habe 3 dabei. Aber ich werde ein, Ich werde es euch erklären. Also ich denke, du denkst an das gewonnene DFB-Pokal-Viertelfinale, oder?
Nee, ich dachte jetzt entweder an Europa League gegen Juve oder Nils Petersen Abschied.
Okay, mit Nils Petersen Abschied hast du mich. Das Problem war, also Juve war nicht mein Lieblingsmoment, weil das einfach so, die Situation war jetzt nicht einfach so das hat es nicht das Gefühl gegeben. Aber es beide Sachen problematisch war, dass ich die nicht wirklich mitbekommen habe. Bei Nils Petersen Abschied war ich halt im Campus Festival und bei Freiburg gegen Bayern habe ich das halt auf dem Handy irgendwie geschaut. Dementsprechend waren das schon Lieblingsmomente, aber eigentlich, ich habe es mir immer überlegt, so ein Lieblingsmoment diese Saison ist eigentlich, wie Jack Grealish betrunken ist. Absolute Masterclass. Irgendwie gibt es auch wieder Hoffnung, dass es auch immer wieder geile Spielertypen gibt, die einfach Bock machen zuzuschauen, egal ob auf dem Feld, neben dem Feld. Ist auf jeden Fall unglaublich, was der für Meme-Potenzial für die kommenden Jahre uns gegeben hat. Ich hab Bock drauf. Lieblingsmoment der Saison: Jack Grealish drunk in Manchester.
Oder in Ibiza. Ich hab so einen Verdacht, wer Brians Spieler der Woche diese Woche werden könnte.
Ich glaube, den teilen wir uns. Nicht den Verdacht, sondern den Spieler.
Dann erklär uns doch du erstmal, wenn du hast, was für ein Lieblingsmoment du denn diese Saison hattest, Hannes.
Ja, ich hatte diese Saison 2 Lieblingsmomente. Der eine, da habt ihr mich beide begleitet. Da sind wir nämlich als Dreierkette VBH nach Wolfsburg gefahren und haben uns das Auswärtsspiel von Freiburg angeschaut. Keine Ahnung, ich werde es jetzt extrem dumm finden, wenn ich als Bayern-Fan sage, ja, der Titelgewinn war mein Lieblingsmoment der Saison. Das finde ich einfach schwach. Weil, wie du gesagt hast, das habe ich jetzt auch nicht so intensiv verfolgt. Ich war da am Handy und ihr habt mir beide geschrieben, deswegen wusste ich, wie es gerade ausgeht. Einer meiner Lieblingsmomente der Saison war unser Besuch in Wolfsburg. Und mein absoluter Lieblingsmoment der Saison, Walle, da saßt du neben mir in der Fargo beim Berliner Derby. Wir haben Hertha gegen Union geschaut. 2-0 für Union ist das Spiel ausgegangen. Wir haben an dem Tag tatkräftig die Fargo-Wirtschaft unterstützt, indem wir da ein paar Halben weggedribbelt haben. Das war einer meiner Lieblingstage im ganzen Jahr. Den habe ich natürlich mit dem Besuch im Fargo mit dir verbunden.
Ich hätte dir jetzt wirklich bei bestem Willen, ich hätte dir nicht mehr sagen können, A, was wir da für ein Spiel geschaut haben und B, wie das Spiel ausging. Ich hätte keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass wir den ganzen Samstagnachmittag einschließlich Abend im Fargo saßen und uns haben es gut gehen lassen und philosophiert haben. Aber ich hätte nicht mehr sagen können, was da für ein Fußballspiel lief. Sehr, sehr gute Wahl, Hannes. Habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Sehr, sehr gute Wahl. Damit der FC Schalke nicht ganz verloren geht in dieser Folge, habe ich natürlich als Lieblingsmoment mitgebracht. Wir erinnern uns alle an die Bilder, als die Ultras auf dem Trainingsgelände von den Schalkern waren in der Rückrunde. Das war nach einer 6-1 Heimniederlage gegen die Leipziger, gegen die Dosen. Es waren extrem coole Bilder. Einfach hat man dann gesehen, was wirklich hinter dem Verein steht und wie viel es den Leuten vor Ort bedeutet in der Region. Und vor allem war mein Lieblingsmoment eigentlich die Reaktion der Mannschaft darauf, dass man dann eben in den 4 folgenden Spielen kein einziges Tor kassiert hat, zwar auch keins geschossen hat, aber man hat auch kein einziges kassiert. Das heißt, man hat wirklich Kampf gezeigt. Dann hat man tatsächlich ein Spiel auch gewonnen gegen Stuttgart, glaube ich, war der erste Sieg dann. Und dann war wirklich wieder Hoffnung da auf den Klassenerhalt. Und am Ende des Tages kann man, ich habe es ja auch gesagt in Brian's und meiner Spezialfolge, war es dann ein friedlicher Abstieg. Und deshalb mein absoluter Lieblingsmoment wirklich, wie die Mannschaft reagiert hat auf die Ansage der Fans. Und daran hat man einfach irgendwie erkannt, mal wieder, dass speziell in der Region, möchte ich jetzt gar nicht auf Schalke einschränken, sondern eigentlich allgemein auf die Region Ruhrgebiet, was das für die Leute bedeutet und was da dahinter steckt und wie emotional das werden kann. Und deshalb fand ich sehr, sehr cool und hat mir sehr gut gefallen und freue ich mich tatsächlich auch wirklich schon auf die nächste Saison. Ich habe richtig, richtig Bock.
Ja, war doch ein ganz gelungener Rückblick der Saison, findet ihr nicht? Hat Spaß gemacht. Ich habe ein paar Sachen vergessen. Ich bin ultra happy, dass ihr die erwähnt habt. War wirklich ein sehr, sehr gelungenes Ding. Ich denke, das könnten wir am Ende jeder Saison machen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch sehr, sehr cool. Vor allem fand ich es im Vorhinein auch wirklich spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Ich fand, es war teilweise gar nicht so einfach, mich da einzuschränken auf eins, beziehungsweise dass mir was einfällt. Und deshalb, ich fand es jetzt wirklich, wirklich total spannend, hat echt viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, war eine verdammt lange Saison, wenn man überlegt, wann wir angefangen haben und wie lange die jetzt ging mit der WM dazwischen und allem blablablub.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade meinem Handy nachgeschaut und ich dachte, ich hätte es eingetragen, wann wir die erste Folge aufgenommen haben. Denn wir haben einmal auch darüber gequatscht, dass wir im Oktober 2023, also dieses Jahr, den ersten Dreieck der VBH-Jahrestag feiern. Noah, da musst du nach Berlin hochfahren. Ich glaube, es ist irgendwie... das Wochenende vom 12. Oktober, bin mir da nicht ganz sicher. Aber da machen wir ein großes Gathering mit unseren ganzen Supportern. Also wir drei. auf jeden Fall. Also die Gründung von diesem Podcast hat mir, das hört sich jetzt dumm an, aber es hat mein Leben schon verändert. In der Hinsicht, dass man immer sich recherchiert, guckt, dass man eine Stunde in der Woche frei hat, wo wir aufnehmen können, die Insta-Posts macht, den Podcast ein bisschen mit den Leuten anspricht und dass man halt immer auf den Podcast angesprochen wird oder den Podcast halt immer wieder anspricht, wenn man neue Leute kennenlernt. Ich hatte gestern das große Glück, ich war in der liechtensteinischen Botschaft. Wir konnten da einen Dialog mit dem Botschafter führen, das war richtig interessant. Ich habe eine Frage zu Fußball gestellt, das kann ich euch noch später erzählen. Und die Leute, mit denen ich da gequatscht habe zum ersten Mal, ein paar kannte ich schon, wir haben so gequatscht und bla bla. Und irgendwie kamen wir drauf, ja, du hast in Berlin gewohnt, bla. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Fußball-Podcast mit zwei Kumpels, hört mal rein.
Stark. Ja, das ist, ich habe da auch dran gedacht, in dem Sinn, dass es Teil meines Rückblicks der Saison ist. Aber nicht in der sportlichen Hinsicht, aber in der, sagen wir mal, in der lebenstechnischen Hinsicht.
Stark, stark. Nee, verstehe ich voll. Also ich weiß genau, was du meinst, auch das Ganze drumherum. Viel Vorbereitung. Es ist tatsächlich auch mit, finde ich, weiß man nicht, wenn man einen Podcast gründet, wie viel Arbeit da teilweise dahinter steckt und dieses Ganze nebenher und dieses Klein-Klein und Brian muss immer alles schneiden und Hannes macht den ganzen Social-Media-Kram und ich gucke immer, dass der ganze Laden irgendwie vielleicht so ein bisschen das macht, was er soll. Nein, aber es macht wirklich extrem viel Spaß und wie gesagt, Oktober 2023 steht dann das Einjährige an, wir werden auf jeden Fall eine Party machen, Hannes, das ist vollkommen recht und ja, da kann man ja vielleicht auch noch sagen, bleibt dran, es gibt vielleicht noch die ein oder andere Überraschung jetzt dann bald die Tage, wir arbeiten da gerade an was und wir freuen uns drauf, dass wir da bald nochmal ein bisschen was verkünden dürfen, bis dahin kann man nur sagen, lest auch fleißig die Kolumnen, das sind wirklich, wirklich gut geschriebene Texte mit wirklich spannenden Einblicken aus unseren individuellen Perspektiven auf das aktuelle Fußballgeschehen. Ich bin jetzt gerade dran, meine Kolumne für diesen Monat zu schreiben. Ich denke, die wird noch Ende der Woche rauskommen. Hört auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein. Lest auf jeden Fall sehr, sehr gerne rein. Und was ich jede Woche vergesse zu sagen, jetzt denke ich endlich mal dran, bewertet uns. Das ist ganz, ganz wichtig. Lasst uns auf Spotify gerne eine Bewertung da. Also erstens folgt ihr uns erstmal, falls ihr das noch nicht tut. Erwarte ich aber eigentlich von euch allen, dass ihr das schon längst macht. Und zweitens lasst uns eine Bewertung da. Das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig. Und lasst uns vor allem auch, wenn ihr wollt, gerne konstruktive Kritik da. Hannes ist da unser Social-Media-Mann des Vertrauens und wie sagt man, Kommunikationsabteilung. Ja, so viel der warmen Worte. Ich würde sagen, wir kommen zu unserer allerliebsten Kategorie zum Abschluss. Kommen wir zu den Spielern der Woche. jetzt habe ich natürlich gegen Ende sehr, sehr viel geredet. Brian ist immer ein bisschen leicht abwesend, wirkt er immer, wenn andere etwas länger schwadronieren. Deshalb holen wir ihn mal aus seinem Tagtraum raus. Brian, bist du noch da? Spieler der Woche?
Ja, ich interessanterweise wirkt er auch immer abwesend, wenn ich rede. Dementsprechend beruht es auf Gegenseitigkeit. Was?
Das hat andere Gründe.
Ihr habt mit Jack Grealish gerechnet. Es ist aber mal wieder, weil ich ja der Kultbeauftragte bin, ein Spieler, der zusammen mit Ilkay Gündogan ein magisches Dreieck gebildet hat in seiner Nürnberger Zeit. Das waren Mehmet Ekici und Julian Schieber. Dementsprechend ist Julian Schieber mein Spieler der Woche. Legendärer BVB-Stürmer. Ich habe einfach gedacht, man muss auf den Boden der Tatsachen bringen. Der BVB hat viele gute Stürmer, aber auch eine geile, schlechte, Adrian Ramos, unter anderem Julian Schieber oder Anthony auch Modest. Der Italiener, wie heißt er?
Anthony Modest.
Immobile, genau. Oder Jarmolenko, ich weiß nicht, ob der Stürmer war, der war also Offensivspieler. Dementsprechend ist mein Spieler der Woche Julian Schieber, auch jemand, von dem man mehr erwartet hat und dessen Karriere nicht die Wendung genommen hat, wie die von Ilkay Gündogan.
Stark. Ja, stark. Ich hatte ein bisschen Angst, Noah, dass du mir Jack Grealish klaust, aber dementsprechend ist mein Spieler der Woche Jack Grealish. Nicht wegen seiner Leistung auf dem Platz, die war ja ganz gut im Endspiel. Nicht überraschend, aber auch nicht, also nicht überraschend positiv und auch nicht überraschend negativ. Dafür war seine Performance bei den Feierlichkeiten auf jeden Fall extremst überdurchschnittlich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Liter Alkohol er getrunken hat und wie schlecht es ihm jetzt geht. Denn ich hoffe mal, dass er sich hingelegt hat. Aber ja, mein Spieler der Woche ist auf jeden Fall Jackie Grealish.
Sehr stark. Also dann wenigstens einer von euch zwei hat ihn mitgebracht. Brian, sehr gut, dass du wieder einen Kultspieler mitgebracht hast. Hannes hat sich ja die Woche schon beschwert, dass er wegen deinen Spielern der Woche immer extra nochmal die letzten 10 Minuten hören muss, weil er sich nicht merken kann.
Aber ich kann mir den Namen nicht merken, weil Julian Schieber kann ich mir jetzt vielleicht merken. Deine Spiele kann ich mir immer merken, weil meine weiß ich auch meistens. Aber die von Noah muss ich dann immer und vor allem ich muss dann auch gucken, wie man die schreibt. Weißt du, das ist dein Problem.
Ich schreibe sie dir.
Ja, danke.
Ah, Jungs, das war der große Saisonrückblick. Es hat wirklich, wie wir eben schon gesagt haben, sehr viel Spaß gemacht. Deshalb brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht so viele abschließende Worte. Eigentlich wurde von meiner Seite aus schon alles gesagt. Kann mich nur bei euch zwei bedanken. Hat wie jede Woche echt sehr viel Bock gemacht. Ich wünsche euch eigentlich einfach nur noch einen schönen Abend und ja, Dankeschön.
Ja, Walle, von mir auch einen schönen Abend euch beiden. Ich gehe mal in meine Mittagspause. Ich finde das cool, denn eigentlich war das jetzt meine Mittagspause. aber nee, Washington ist heute ein bisschen kühler als normalerweise. Hier in meinem Büro hat es -8 Grad, weil es ist unfassbar, wie die US-Amerikaner ihre AC lieben. Aber ja, ich bedanke mich auch bei euch. Es hat mega Spaß gemacht. 30 Folgen. Einfach crazy, dass wir das durchziehen. Es macht ultra Bock. Ja, das ist von mir auch nochmal vielen, vielen Dank euch beiden.
Ja, auch von mir nochmal schönen Tag euch. Macht's gut. Auf weitere 30 Folgen und bis dahin.